Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. Hier ist der Martin und herzlich willkommen zu Staatsbürgerkunde in 2017. Bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge, die ich ehrlicherweise schon im letzten Jahr aufgenommen habe, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar gibt es ein Gewinnspiel heute und in den nächsten 4 Folgen. Das ist ein Gewinnspiel, das eben über 5 Folgen läuft. Wie das genau funktioniert und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr nach dem Abspann der aktuellen Folge. Also bleibt dran und jetzt erstmal viel Spaß mit Staatsbürgerkunde Folge 77. Staatsbürgerkunde. Folge 77, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich bin heute zu Gast bei Gerd Kroske. Schönen guten Tag, Herr Kroske.
Guten Tag.
Den Namen kennt vielleicht der ein oder andere, entweder weil er schon mal einen Film von Gerd Kroske gesehen hat, der ist Regisseur, und vielleicht auch, weil ich in meinem Gastbeitrag bei Zeitsprung haben wir auch über einen Film von Gerd Kroske gesprochen, da kommen wir dann aber später nochmal dazu. Zum Start würde ich Sie einfach mal bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen, wo Sie geboren wurden und ja, was Sie bewogen hat, den Beruf des Regisseurs zu ergreifen.
Das ist eine lange verwickelte Geschichte. Also ich bin in Dessau geboren, habe da aber sozusagen nicht wirklich länger gelebt, denn in Leipzig und dann später in Ostberlin. Das war sozusagen die kurzen biografischen Stätten. Und ansonsten habe ich erstmal einen Bauberuf gelernt, bin eigentlich gelernter Betonwerker und habe aber in dieser Lehre sehr schnell gemerkt, dass das nicht der Beruf ist, der mich mein Leben lang ausfüllen wird. Und habe dann erstmal Kulturwissenschaften studiert und später noch ein Zusatzstudium in der Regie gemacht in Babelsberg an der Filmhochschule und mache seit Ende 89 selber Filme.
Was war denn der Auslöser zu sagen, Sie wollen jetzt nicht mehr einen handwerklichen Beruf machen, sondern in Richtung Film gehen? Das war ja wahrscheinlich damals ja noch auch DDR. Da waren wir ja dann als Handwerker wahrscheinlich auch ganz gut angesehen, so zumindest
dargestellt. Also das ist noch verrückter, weil ich sozusagen eigentlich, wie es dann hieß, aus einem Akademikerhaushalt kam. Also mein Vater war Professor, meine Mutter Lehrerin. Und damit war klar, dass es nur einen Abiturplatz für die ganzen Kinder in der Familie gibt. Und den hatte meine Schwester. Und als ich das begriffen habe, sind natürlich auch meine schulischen Leistungen in sich zusammengefallen. Ich habe nur das gemacht, was mich selber persönlich interessiert hat. Weil ich wusste, ich hätte selbst eine Eins haben können auf dem Abi. Ich hätte trotzdem das nicht machen können oder für ein Abi. Und ich hätte den Platz nicht gekriegt. Und damit war irgendwie klar, ich muss mich eigentlich nochmal sozusagen als Arbeiterklasse sozialisieren, um dann sozusagen aus diesem Akademikermakel den familiären loszuwerden.
Also quasi nochmal Reputation erarbeiten über.
Genau, und dann natürlich auch habe ich sozusagen auch in Abgrenzung meinen Eltern gegenüber natürlich auch dann das Proletarische da sehr betont und sozusagen einen soliden Bauberuf gelernt, was ich aber nicht bereue. Das war nur irgendwie sehr schnell klar, dass das nicht mein einziges Standbein bleiben wird.
Und dann haben Sie sich beworben auf die Filmhochschule?
Nee, ich habe dann erstmal alle möglichen Jobs gemacht, war Telegrammbote und Kellner und. Und habe dann Kulturwissenschaften studiert. Also habe erstmal mein Abi nachgeholt, dann Kulturwissenschaften studiert und hatte durch die missglückte Republikflucht eines Freundes, denn wo ich involviert war, weil ich da sozusagen Mitwissen hatte, bin ich dann vernommen worden und hatte dann so eine Androhung von Mitwisserschaft und so weiter. Und dann hat man mir sozusagen die Grenzen gezeigt, indem ich das Studium erstmal abbrechen musste an der Humboldt-Uni. Bin dann zur Armee einberufen worden, habe dann anderthalb Jahre meinen Wehrdienst abgeleistet.
Wie alt waren Sie da?
Also Anfang 20. Okay, und dann habe ich wieder von vorne angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren. Und dann hatte ich aber so ein paar der Abschlüsse durch dieses Jahr Vorlauf schon in der Tasche und habe mich dann sozusagen auch meinen Interessen gewidmet. Und im Nebenfach dann erst die Geschichte der Philosophie und dann Filmgeschichte besucht. Und da heraus ist dann so eine Gasthörerschaft geworden und dann später so ein externes Zweitstudium. Also weil ich ja dann schon ein Diplom hatte, konnte ich das nicht mehr so direkt im direkten Wege machen, sondern so als Zweitdings. Und da war ich dann 89 fertig. Also punktgenau, muss man sagen. Und dann haben wir
Wie wäre es denn dann weitergegangen, wenn sie jetzt, wenn jetzt die Wende nicht gekommen wäre? Was hätte man denn mit diesem Abschluss dann machen können?
Naja, ich habe ja 87 in dem Dokumentarfilmstudio als Dramaturg und Autor begonnen und habe ja sozusagen dann miterlebt, wie so diese Filmabnahmen stattfanden und wie dieses Direktorium in dem Studio dort natürlich also auch sagen wir den künstlerischen Mitarbeitern gegenüber völlig also verachtenden Umgang pflegten. Und es gab immer so Abnahmerituale, wo dann irgendwie der Film geguckt wurde. Da hinten saß dann das Team, vorne die Direktion. Die meisten schliefen dabei. Danach sind die dann in so ein Direktorenzimmer gegangen, haben erstmal alleine geredet. Und auf dem Flur standen dann sozusagen die Delinquenten, also der Regisseur, der Kameramann, die Schnittmeisterin und noch ein Dramaturg. Und dann wurden die so entweder einzeln oder in Gruppe reingeholt und fertig gemacht, ne, weil wieder irgendwas irgendwie auffällig war oder da hat jemand Glasnost gesagt oder so. Und da das habe ich ja so mitbekommen und das wäre sozusagen eigentlich auch meine Perspektive gewesen. Ich habe aber auch dabei Kollegen erlebt, die da auch sehr standhaft mit umgingen, also so sich dann nicht haben so verschrecken lassen oder auf alle Wünsche so, sozusagen sofort ergeben eingegangen sind. Aber bei mir wäre es so gewesen, ich hätte dann wahrscheinlich ein paar Jahre so als Regieassistent da mitlaufen können und dann hätte man mir den ersten kurzen Film anvertraut nach 4, 5 Jahren und so.
War das bewusst, dass es diese Rituale gibt, als Sie das Studium angefangen haben und hatten Sie sich ja schon Weg überlegt, wie Sie da, also welche Sujets Sie dann bearbeiten, lieber nicht?
Ich habe mir da natürlich nicht in den 60er Jahren angefangen, wo das natürlich also etwas schlimmer gewesen sein wird, sondern ich bin ja da in einer Phase schon aufgetreten oder habe da begonnen, als das schon in Auflösung war. Ne? Also da waren durchaus schon Stoffe möglich, die wären 5 Jahre vorher eher nicht denkbar gewesen, als weiß ich, über Jugendwerkhöfe, über Alkoholiker und. Ja. Also das habe ich gleichzeitig mit wahrgenommen, dass da plötzlich mehr möglich war. Also, aber eben noch nicht so grundsätzlich. Ne?
Dann kam eben aber die Wende und Sie konnten jetzt quasi nicht in diesen Beruf starten, beziehungsweise mussten anders starten, als Sie eigentlich.
Nee, konnte da sehr gut in den Beruf starten,
genau, weil wir. Genau, da wollte ich gerade kommen.
Wir haben dann mit dem Sebastian Richter und dem Andreas Vogt zusammen Leipzig im Herbst gedreht. Das war sozusagen so eine Eigeninitiative initiiert, weil wir diese Montagsdemos da in Leipzig mal wahrnahmen und ich war da zu der Zeit auch sehr viel in Leipzig, also auch länger und kriegte das so ab Mitte August eigentlich mit, was da so entsteht, also dass diese Ausreisedemo plötzlich eine andere wird, die es ja ursprünglich mal war und dann eben zu diesen heute bekannten Montagsdemos führte und dann wollten wir das drehen und es gab aber sozusagen, also auch dieses Dokumentarfilmstudio bei der DEFA ist ja letztendlich genauso geführt worden in der Planwirtschaft wie eine Schraubenfabrik. Es gab einen bestimmten Jahresplan, es waren so und so viele Filme, die waren sozusagen abgewunken und die sollten entstehen und eine bestimmte Meteranzahl an Filmrollen gab es dafür zur Verfügung und so weiter. Und das war alles irgendwie durch, da konnte man jetzt nicht so einfach so einen Film zwischendurch noch herstellen. Und wir haben dann damals zu dem Trick gegriffen, dass wir nach Wolfen gefahren sind, zu dem Direktor der Filmfabrik, dieses Rohfilmmaterial herstellen und haben dem erklären können, dass wir sozusagen Montagsdemos drehen wollen und seine Arbeiter dort immer zu den Demos fahren, aber wir haben kein Material und daraufhin hat er uns das Auto vollgeladen und dann haben wir es eigentlich so im Handstreich im Studio, also einfach selbst organisiert und da hatten wir dann eine Studioleitung, die sehr schnell begriff, dass da irgendwie was schwere Veränderungen anstehen und die haben das dann auch nicht mehr versucht zu blockieren.
Welches Studio war das? Oder?
Das Dokumentarfilmstudio der DEFA hier in Berlin.
Okay, das heißt, die haben dann tatsächlich auch zugesagt, dass diese Demonstrationen gefilmt werden können.
Ja, ja. Und das war dann, aber kriegt ja dann so eine eigene Dynamik, dass das dann auch ganz schnell fertig sein musste. Und dann lief der Film also im November dann schon in Leipzig.
Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt? Also wie sind Sie dann dahinter gefahren? Und
runtergefahren. Und da, zu der Zeit war es ja so, dass man eigentlich über diese Demos ja nur aus dem Westfernsehen irgendwie informiert wurde. Und das haben die Leute, als wir dann drehten, irgendwie sehr dankend angenommen, ne? Dass sozusagen jetzt da die eigenen Landsleute sozusagen um die Ecke da auftauchten. Und war sehr offen, sehr ganz spannende Arbeit. Sehr anarchisch so, wie in der Zeit so alles. Aber dann hat man während des Arbeitens daran schon gemerkt, wie schnell Veränderungen so gehen. Und eigentlich ist da in dem Film so eine Zeit eingebrannt, in der man sehen kann, was eigentlich alles mal möglich gewesen wäre. Ne? Also es hat ja dann irgendwann sehr schnell mit Ruf nach Wiedervereinigung und so weiter eine völlig andere Struktur bekommen. Und so. Und da gab es sozusagen so eine Phase des völlig offenen, wo keiner wusste, wie es ausgeht. Also wir wussten auch nicht, wie diese Drehtage ausgehen, ob wir selbst verhaftet werden oder verprügelt oder sonst was. Und das war alles so gerade so in so einem diffusen Zustand, der aber unglaublich Also habe ich eine großartige Erinnerung so als Arbeit.
Und da hätten Sie nicht sagen können, hier habe ich die Drehgenehmigung von der DEFA, wenn Verhaftung gedroht hätte oder so, ich darf hier drehen? Oder war das dann immer auch so dann
das vor Ort ja, noch das an? Das war ja eigentlich ausgehebelt. Also sowas wie ein sagen wir, nachvollziehbares Pressegesetz gab es ja nicht. Das musste man sich so selber durchbeißen. Also wir haben das so erlebt mit so einem, wir wollten da an so einer Ausbildungsstelle von der Bereitschaftspolizei drehen. Das wollten die anfangs gar nicht, da die Offiziere. Und haben, wir wollten aber mit den jungen Bereitschaftspolizisten, die da sozusagen in der ersten Reihe standen in Leipzig, und da zum Teil ihren Klassenkameraden gegenüber und so, also ganz also perverse Situation ja, für die Wehrpflichtchen. Und mit denen wollten wir reden und mit den Offizieren eigentlich weniger. Und das haben die anfangs nicht gewollt. Und dann konnte man schon zu der Zeit immer so sagen, gut, dann drehen wir außerhalb der Kaserne, wenn die Ausgang haben. Oder und dann haben sie es zugelassen. Und als es dann später an die Offiziere selber ging, dann war es wieder schwierig. Aber es ging, irgendwie ging es dann. Man konnte da auch sehr vehement so auftreten. Ja, so also kriegten ja alle mit. Das also waren ja auch alle auch schwer durcheinander so in den Tagen. Ne? Ja.
Und dann hatten sie quasi auch den Druck gleich, das fertig zu machen, also den inneren Druck und sagen, das muss jetzt dieses Jahr noch raus, weil das ist...
Na, im Grunde genommen haben wir, wenn man das heute genau betrachtet, ja die Arbeit gemacht, die hätten die Fernsehkollegen machen müssen.
Ja, stimmt, ja.
Das haben die aber nicht. Die haben sich lieber irgendwie damit beschäftigt, ob es vergoldete Wasser hin in Wandlitz gab oder so. Ja? Das kam, ist wirklich erst dann, wenn man das mal so in den Fernseharchiven nachvollzieht, Wochen später passiert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das jetzt keine schlechteren Menschen sind, sondern dass das Fernsehen der DDR unterstand der Abteilung Agitation und Propaganda beim Zentralkomitee der SED, so hieß das ausführlich. Und die DEFA nicht, die unterstand dem Kulturministerium. Und das war sozusagen immer ein, sag mal, etwas aufgeweichterer Bereich und hat nicht diese harten Doktrinen erlebt, wie das jetzt beim Fernsehen passiert ist, ja.
Sie haben ja schon gesagt, da gab es ja auch mehrere Wellenbewegungen so innerhalb der DDR-Kulturpolitik. Es gab mal diese Zeit, wo dann wirklich mal für 2-3 Jahre alles ja möglich schien und man machen konnte, was man wollte. Oder zumindest wurde es so angedeutet. Ja. Und dann gab es aber diesen harten Rückschlag, wo dann wieder alles sehr restriktiv behandelt wurde und wirklich alles zur Abnahme musste, bis es dann wieder in 80er so ein bisschen aufgeweicht wurde. Und das war, muss man auch ganz schön immer so taktisch agieren mit seinen Themen. Könnte ich mir vorstellen. Also was die älteren Kollegen jetzt vielleicht noch erzählt haben.
Nee, aber man hat natürlich auch miterlebt, wie natürlich dann so Funktionsträger schon irgendwie ein paar sehr schnell begriffen, wohin die Fahne jetzt weht. Ne? Und dann das sehr schnell, also der Begriff der Wendehälse ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr.
Dass die dann, Sie meinen, dass die dann auch gleich gesagt haben, wir unterstützen dieses Thema, um dann im Nachhinein dann noch so ein bisschen.
Ja, ja, wir haben es auch wieder erlebt mit unserem Filmminister, der ist ja dann, hat es ja wirklich fertig gebracht mit diesen ganzen, ganz frischen Filmen, also wie jetzt Leipzig im Herbst, dann gab es noch ein paar andere. Also einer ist in Dresden entstanden und dann auch in Berlin später. Dann ist der sozusagen weltweit mit diesen Filmen getourt, ne, und hat das so vorgeführt. Ne?
Schaut mal, wie offen die DDR ist, wie wir uns unseren Krieg
vorstellen. So, über das Außenministerium macht er dann Reisen mit dem Festivalchef zusammen. Das fand ich ja irgendwie sehr bizarr. Ja, so. Naja.
Haben Sie dann schon groß drüber nachgedacht, wie sich dieser Film dann in die Kinos oder vermarkten lässt? Oder war das einfach nur dieser Impuls, erstmal zu dokumentieren?
Ging darum, also mein ganz persönlicher Impuls war der, dass ich wusste, dass es zum 17. Juni 1953 keine Bildaufnahmen gibt von der DEFA. Also weil die Kameras verschlossen wurden und es hat keiner gedreht. Und als das sozusagen hier losging mit den Demos, hat Icke sozusagen als persönlichen Impuls, dass man dafür sorgen muss, dass das irgendwie dokumentiert wird, was da geschieht. Und ja, und das haben wir ja auch hingekriegt.
Wie ging es dann weiter mit dem Film? Also der wurde dann gezeigt?
Der wurde dann gezeigt und so, aber das ist ja wie heute auch mit anderen Filmen, die man macht, die guckt man sich ja nicht ständig selber an, verfolgt das jetzt über lange Zeit, also tritt dann da auf, wo es läuft, wo es irgendwie erwünscht ist und so.
Was waren dann die nächsten Projekte, die Sie dann angegangen haben? Dann war es ja dann schon ja, Wendezeit oder Einheitszeit.
Naja, ich hatte zu der Zeit eigentlich vor, da gibt es auch schon so eine Sequenz in dem Film, weil ich damals Recherchen machte unter Straßenkehrern in Leipzig. Das hat so mit dieser End-DEFA-Geschichte zu tun. Ich habe dort zu der Zeit, also bin jetzt im Sommer 89, in einem Projekt als Dramaturg gehangen. Da machte ein Regisseur einen Film, der sich nicht traute. Also der hatte eigentlich die exzellente Bedingung und wir haben gute Leute gefunden und. Und immer wenn es zu Dreharbeiten kam, hat der gekniffen.
Was soll das gehen? So.
das spare ich jetzt mal aus, ich möchte den
okay.
nicht denunzieren.
Okay.
Jedenfalls hing ich dann als, sozusagen als zuständiger Dramaturg mit in diesem Film.
Also war ein Dokumentarfilm.
Dokumentarfilm.
Okay. Mhm.
Und haben in Umweltschutzgruppen und mit Pfarrern und so weiter, also so gedreht, ging natürlich um Umweltverschmutzung und. Und der traute sich immer nicht in den Kap, irgendwie verzweifelt und wollte irgendwie aus diesem Film raus, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Also sowohl die Dreharbeiten als auch das danach nicht, weil nichts entstand. Und ich kam da aber nicht raus. Und dann habe ich damals zu dem Trick gegriffen und habe meinem Gruppenleiter gesagt, dass ich jetzt einfach kündige im Sommer. Und damit wäre es für mich beendet gewesen, weil ich das wirklich nicht mehr ertragen habe, so als Haltung, die, also besser gesagt als Nichthaltung, die der Kollege da hatte. Und der hat gesagt, das machen wir jetzt nicht, das ist der falsche Moment. Ich soll mal irgendwo hinfahren, was recherchieren. Und da ich zu der Zeit eine Freundin in Leipzig hatte, bin ich natürlich nach Leipzig.
Haben Sie in Leipzig recherchiert?
Genau. Und dadurch habe ich natürlich diese ganzen Entwicklungen da sehr hautnah miterlebt und habe dann später einen Straßenkehrer in so einer nächtlichen Situation, wo der bedroht wurde, erlebt und habe den geholfen. Und dann lernte ich diesen Stefan Seide, hieß er, kennen, und der arbeitete hinterm Bahnhof an so einem Stützpunkt, manueller Kehrbetrieb hieß das, von der Straßenreinigung in Leipzig. Und da war es sozusagen wie im 19. Jahrhundert sozusagen so doppelt freie Lohnarbeit. Also sie kamen da an ohne Versicherung und kriegten sozusagen, glaube ich, 24 oder später 36 Mark die Nacht, bar auf die Hand. Und da sammelte sich sozusagen eigentlich so die Trinkerszene oder die Strauchelten von Leipzig. So. Und da gab es so einen Meister, der hatte eine unglaublich glückliche Hand so im Umgang mit Leuten, und der suchte dann immer seine 12, 15 Leute aus, die er brauchte, und die haben dann nachts die Leipziger Innenstadt gekehrt. Und da habe ich dann mitgemacht und habe dem gesagt, dass ich hier irgendwie mich umgucke und die gerne kennenlernen würde, und dann hat er mich immer so mit den für ihn spannendsten Leuten zusammenkehren lassen, und so lernten wir uns dann kennen, und dann habe ich irgendwie so nach einer Woche dann mal so die ersten Fotos gemacht und kriegte dann mit, was da so an Brüchen, Biografien so auftauchte. Und wollte darüber einen Film machen. Und dann kam das plötzlich alles anders. Kriegt er natürlich auch mit, wie dieser, auch nachts immer in diesem Kehrbetrieb, denn die nochmal welche losgeschickt wurden, dann irgendwie so an den Kirchen die Kerzen wegzukehren und. Und naja. Und den Film habe ich dann später gemacht, der heißt Kehr aus. Der ist auch den erst, habe ich dann erst im Februar 90 begonnen.
Das sind eigentlich jetzt alles so Themen, die dann tatsächlich auch so diese Umbruchszeit dokumentieren. War das auch so ein bisschen der Wunsch, also jetzt ins Dokumentarfach zu gehen, als jetzt einen Spielfilm zu machen? Also man hätte es ja auch dramaturgisch anders aufbearbeiten können, aber Sie wollten tatsächlich von Anfang an...
Nee, ich wollte immer Dokumentarfilm machen, das ist auch bis heute so geblieben. Und ich sagte immer, wenn ich sozusagen so Anfragen oder Angebote hatte zu einem Spielfilm, dass es irgendwie schon eigentlich noch schlechte Spielfilme gibt, da muss ich nicht noch mit zutun. Und das war natürlich in der Zeit, das ist ja so ein Zeitumbruch, ein Geschenk für Dokumentarfilme, weil da natürlich wahnsinnig viel zu erleben ist. Und gleichzeitig, das hat man zu der Zeit aber nicht so im Sinn gehabt, ist das wie so ein Festhalten eines Moments, der irgendwie dann auch der sehr, sehr schnell dann wieder verging und so. Und wenn man das dann Jahre später, wenn man da jetzt so reinguckt, hat man irgendwie noch so einen Eindruck, was da so Impulse waren oder wie irrsinnig das zum Teil auch ablief. So.
Wenn Sie dann rechts und links geguckt haben zu der Zeit, haben da viele auch ähnliche Projekte gestartet, oder waren Sie dann, oder war das eine gute Zeit, sagen wir mal, für den Dokumentarfilm?
So die großartige 90er, Zeit, ja. Das war dann nur so, dass natürlich dieses Studio abgewickelt wurde, also sollte privatisiert und dann abgewickelt, und da musste man sich so frei durchschlagen und so. Und da ich aber mit den ersten Filmen irgendwie doch den auch Aufmerksamkeit hatte, ging das dann auch. Also es war jetzt nicht so schwer, obwohl es damals sowas wie so eine Debütantenförderung oder sowas gab es ja alles nicht. Das musste man irgendwie so selber hinkriegen, und das möglichst durch einen guten Film. Und das ist irgendwie offenbar zu der Zeit dann so wahrgenommen worden, dass es weiterging.
Wäre das denn in der DDR, da wären wir dann angestellter Dokumentarfilmer gewesen, also wäre man dann auch nicht frei gewesen, hätte einen Auftrag quasi, oder wäre beim Studio angestellt gewesen?
Ja, das war dann immer so in dem Studio selbst, dass man, da gab es immer, wie gesagt, Beispiel der Schraubenfabrik, also eine Jahresplanung. Und da wurden dann die Stoffe eingereicht. Dann wurden die erst in der Arbeitsgruppe, also ich war in der Gruppe Kinobox, besprochen. Und dann ist ein bestimmter Anteil dessen, was da sozusagen für würdig empfunden wurde, hergestellt zu werden, weitergereicht worden in die Direktion. Und die mussten uns dann in der Hauptverwaltung Kultur dem Filmminister vorstellen. Und was dann sozusagen durchgesiebt war, das wurde dann gemacht.
Und wenn jetzt der eigene Vorschlag nicht durchgekommen wäre, hätten wir dann bei den anderen Projekten mitgeholfen oder hätten wir dann...
Nö, neues wieder und so. Also es waren schon, sag mal, von der Hinsicht ja, sehr liturgisches Zeitverständnis. So, also. Und es gab ja auch Kollegen, also wenn ich da an Hans Windgen erinnern darf, ein sehr hervorragender Regisseur, der hat jahrelang nicht arbeiten dürfen. Der hat wie so ein Schattendasein gefristet, ja.
Er hat quasi immer Projekte eingereicht und Themen
vorgeschlagen. Ja, die sowieso immer abgelehnt wurden. Also da war völlig klar, der Studiodirektor hat es damals auch gesagt, der wird, solange er da Direktor ist, nie wieder einen Film machen. Das hat er auch durchgehalten.
Was war dann, der war so als Karteileiche dann, wurde ja, noch angestellt beim Studio?
Aber genau, musste da natürlich noch antreten, aber hatte keine... So.
Hatte nichts zu tun in dem Sinne.
War traurig, weil das ein toller Filmemacher war, muss man dazu sagen.
Jetzt würde man ja heute sagen, dann hätte er sich natürlich einfach eine Kamera genommen und selber irgendwas gedreht, aber er hätte nicht veröffentlichen können, es wäre...
Nein, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also gab es ja Video, war gerade erst im Entstehen, aber noch nicht in der DDR.
Ja.
Also, war nicht verfügbar. Kameras, ihr habt es nur beim Fernsehen oder in den DEFA-Studios. Also ich habe da selber mal, ich habe 88 ein Projekt begonnen, das hier dieser Kurt-Film über Kurt Wanski, ein Maler aus der Psychiatrie, und den kannte ich und über den wollte ich was machen.
Plakat an der Wand hier.
Ja, ja. Und da haben wir uns dann geholfen, also es gab ja auch noch so Betriebsfilmclubs und da gab es sozusagen beim Modestudio der DDR auch ein Filmstudio. Und die hatten 16mm Technik und da habe ich mir dann sozusagen über Umwege eine Kamera besorgt und Material, was bei einem anderen Film eingespart wurde, abgezwackt und dann haben wir diesen Film sozusagen so frei angefangen. Aber da musste man ja die Sachen auch im Labor entwickeln lassen und so weiter. Es war nicht so, dass man irgendwo in den Laden gehen konnte und sagen, hier, entwickelt bitte, sondern so, das war nicht so leicht, da jetzt einfach so eine freie Arbeit zu beginnen.
Würden Sie sagen, dass heute, also würden Sie sich wünschen, dass heute mehr Dokumentarfilme auch mit von jungen Leuten entstehen würden, die jetzt vielleicht auch auf YouTube oder anderen Kanälen unterwegs sind und vielleicht jetzt nicht so dokumentarisch arbeiten, sondern mehr so Lifestyle-Themen behandeln? Also es klingt jetzt gerade so, als wäre es noch nie so einfach gewesen tatsächlich und ist es ja auch, Video zu generieren, dass es dann auch in der Richtung vielleicht mehr geben sollte?
Ich bin sozusagen für Weite und Vielfalt. Klar, kannst du das alles geben. Die Frage ist ja eine andere, also was man jetzt sozusagen damit macht, ja. Also das war, also ich kann es mal sozusagen an mir erläutern. Also ich habe sozusagen mein Handwerk mit 35mm Technik gelernt. Das heißt, man konnte maximal 4 Minuten am Stück drehen. Dann war die Filmrolle durch, die musste gewechselt werden, die Optik wurde gewechselt. Also es gab so ein zeitverzögertes Arbeiten. Was jetzt umständlich klingt, aber dazu führte, dass man sich wahnsinnig konzentrieren musste, um sozusagen was in 4 Minuten herzustellen. Mhm. Und gleichzeitig hatte man durch diesen Objektivwechsel und den Wechsel der neuen Bildkassette natürlich auch Zeit zu überlegen, was man da eigentlich tut und den nächsten Schritt zu bedenken. Das ist heute natürlich anders. Man sieht das immer so an den Drehverhältnissen. Also wenn man mit Film ein Drehverhältnis von 1:7, 1:10 hatte, war es schon sehr hoch. Und heute, ich habe Kollegen, die drehen irgendwie 1:150 oder so. Und das Problem, was dabei natürlich entsteht, ist, wenn man in solchen so ausufernd arbeitet, dass man natürlich dieses Material nicht kennenlernen kann. Also man muss ja später sozusagen, um das montieren zu können, um da so ein Substrat rauszufinden, was wirklich sehr gut geworden ist am Material und was eben schlecht ist und was in dem Film keine Berechtigung haben sollte, muss man ja irgendwie möglichst oft sehen. Und die Kamera 150 Stunden nicht 3-4 Mal gucken. Also so, ich kann es noch mit 10, ja. 20, 25 Stunden, das schaffe ich. Ja? Die kann ich mir so oft angucken, dass ich weiß, das hat Substanz, das brauche ich. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen flüchtiger geworden. So.
Jetzt sagt man den DDR-Bürgern oft nach, dass sie so einfallsreich waren und aus dem Mangel viel machen konnten. Wenn man es jetzt mal positiv drin würde, jetzt auch in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, ist denn so eine Reduktion oder so eine Einschränkung manchmal auch ein Weg, um da mehr Klarheit irgendwie zu bekommen?
Ich arbeite ja auch seit der Jahrtausendwende inzwischen digital und mache sozusagen, also kombiniere sozusagen die Not und die Tugend, indem man, das kann man ja selber steuern. Also ich habe es natürlich da leichter, weil ich sozusagen diesen Moment mal hatte, dass ich mich eben auf 4 Minuten konzentrieren oder bescheiden musste, um was herzustellen. Und das kann man heute natürlich genauso machen. Natürlich ist ja die Wahl der Größe der Speicherkarten nicht unentscheidend. Wir drehen die letzten Filme nur noch mit Festbrennweiten, sodass wir bei jeder Einstellungswechsel natürlich und Einstellungsgrößenwechsel natürlich das Objektiv wechseln müssen, was eine Weile dauert, wenn man das sorgfältig und sauber macht. Und dadurch verlangsame ich sozusagen die eigene Herstellung und komme wieder an diesen Moment, wo ich selber mit der Kamerafrau zusammen überlegen kann, was jetzt der nächste Schritt ist, wie man das auflöst. Was sozusagen, wenn man das so flüchtiger machen würde, wie es ja ginge, nicht dazu führt.
Ich finde, das merkt man den Film auch an, dass dann wirklich so diese Ruhe doch trotz der wichtigen Themen dann wirklich ja so mittransportiert wird, dass man weiß, okay, hier geht es jetzt um was, weil das ist jetzt genau das, was eingestellt wurde und was jetzt aufgenommen werden sollte.
Ansonsten finden natürlich alle Formen irgendwie, die dazu führen, irgendwie was Gutes zu erzählen, möglichst auch noch gut dokumentarisch, natürlich hervor. Und da ist mir das auch völlig egal, auf welchem Träger das entsteht, ja, oder wo das dann gezeigt wird. Das ist ja eine Unmenge an Möglichkeiten, die ich auch absolut begrüße und so. Also die Frage ist ja bloß, will man selber in dem Umfang nutzen oder nicht, ja, so. Da bin ich natürlich etwas traditioneller und denke, ich muss jetzt sozusagen, natürlich habe ich auch eine 360-Grad-Kamera und kann damit rumspielen, aber muss ich mich jetzt in die VR-Welt begeben oder nicht? Ja, so, das,
und ist es okay. Sinnvoll für das jeweilige?
Sinnvoll dafür und so. Also, das kann man ja abwägen, ja.
Gehen Sie bei der Themenwahl dann ähnlich vor, dass Sie dann diese Einschränkungen sagen, Sie konzentrieren sich bewusst auf diesen Aspekt der Welt? Oder sind Sie da eigentlich offen
den Themen? Ich mache nur, was mich selber interessiert. Das ist sozusagen eigentlich der blanke Egoismus. Also ich mache keine Auftragsarbeiten, solange es geht. Also bisher ging das. Und nur das, was mich persönlich interessiert, in der Hoffnung, dass ich da noch ein paar andere mit erreiche, denen es auch so geht.
Und gibt es da so einen roten Faden, den Sie selber irgendwie erkennen, jetzt so, wenn Sie zurückblicken auf die Filme, die Sie gemacht haben, was Themen sind, die vielleicht auch vom Sujet unabhängig immer wieder so durchklingen durch Ihre Filme?
Na, mich interessieren natürlich, also nicht jetzt so, nicht die glatte Apotheker-Biografie, ja, die, glaube ich, dann in den meisten Fällen überschaubar ist, sondern mich interessieren ja so Brüche und wo sozusagen so Wechsel passieren und wie sich Leute sozusagen in ihrem Leben abstrampeln, was sie versuchen, um da besser dazustehen oder so. Das so eine, und dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, ich hatte mal ein Schulzeugnis, da wurde mir bescheinigt, dass ich einen übersteigerten Gerechtigkeitssinn hätte. Damit hat es vielleicht auch ein bisschen zu tun. Ich natürlich, das schließt dann damit auch ein paar Themen aus, und dann sich darauf so fokussieren. Da bin ich einfach interessiert an Menschen und an Geschichten und so. Das ist so ein Urimpuls und das kommt natürlich dem dokumentarischen Arbeiten also sehr entgegen, wenn man sozusagen diese Neugier sich irgendwie bewahrt und die hat und so.
Ich habe ja mit meinen beiden Podcast-Kollegen von Zeitsprung auch nochmal über den Film gesprochen, Striche ziehen. Da sind Sie auch an mehreren Stellen zu hören. Also Sie sind dann nicht nur derjenige, der die Kamera instruiert und die Regie führt und den Film konstruiert, sondern Sie geben auch Anstöße an die Protagonisten. Inwieweit war Ihnen das wichtig, das im Film zu machen? Ist das ein Stilmittel, das Sie öfter einsetzen wollen, oder war das jetzt die Ausnahme, weil es jetzt halt zum Thema gepasst hat?
Naja, in dem konkreten Fall bei Striche ziehen war es ja so, dass die Protagonisten miteinander nicht mehr untereinander sprachen. Und ich habe, als ich dann mal konkret mal auf den Jürgen traf, gemerkt, dass bei ihm ein Bedürfnis besteht zu sprechen, er das mit den anderen aber nicht kann. Also er hat mich da natürlich dann auch benutzt, da war mir auch bewusst. Also ich bin sozusagen so eine Art, also das zwar nicht nur in dem Film, das kann einem, wenn so ein Grundvertrauen da ist, öfter passieren, dass jemand sozusagen etwas artikulieren möchte, das aber nicht den er eigentlich meint, nicht ansprechen kann, und dann wird man sozusagen, passiert das manchmal über so einen Film. Und das war hier genauso. Und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass bei ihm da sozusagen so eine Überlegung einsetzt und auch eine Einsicht möglicherweise, auch eine bestimmte Schuld, die er da irgendwie erfasst. Aber bei denen, die ihn sozusagen diese Stasi-Geschichten vorwerfen, ist es irgendwie sehr monolithisch, ja, so in der Haltung. Und das stieß mir irgendwann auf und da war ich dann plötzlich auch in so einer fast Vermittlerfunktion, ja, um sozusagen darauf, also weil wir haben es später in den Filmdiskussionen erlebt, dass dann immer Protagonisten des Films sagten, ja, der hatte sich da eben, also da war eigentlich dann der Vorwurf, dass er sich mir gegenüber mitgeteilt hat, aber ihnen gegenüber nicht. Woran man ja sehen kann, dass sie sozusagen auch nicht erfasst haben, dass er diese Kommunikation, dass das eben seine ist und dass die ihnen gilt und nicht mir, sondern ich bin sozusagen eigentlich nur so ein Bindeglied dazwischen, ja, der das so herstellt über die Möglichkeit eines Films und so. Und die Rolle habe ich von Anfang an begriffen, die habe ich auch angenommen, fand ich auch nicht schlimm. Also ist ja mal dann auch die Frage, wie weit man sich da denn wirklich benutzen lässt oder sein Ziel, was ich ja da mitverfolgte. Und das war eben, sie möglichst wieder ins Gespräch miteinander zu bringen. Das war eigentlich so der Anlass, da immer weiterzugehen und da möglicherweise auch so zu insistieren, dass da so eine Bewegung zustande kommt. Ich muss heute leider feststellen, dass mir das nicht gänzlich gelungen ist, weil ein Großteil der Kommunikation nach wie vor über mich läuft. Und das finde ich irgendwie ja nicht so einen schönen Zustand.
Ach, die sind auch im Kontakt nach wie vor?
Ja, das ist dann aber über mich so. Und
okay. Und Sie haben jetzt auch nicht das Gefühl, dass Sie sich quasi Ihr Sujet selber erschaffen haben in diesem Film, sondern Sie haben quasi den Anstoß eher gegeben, dass es weitergeht?
Naja, es gab ja damals dieses Buchprojekt von der Anne Hahn und dem Frank Willmann zu dem weißen Strich. Mhm. Und er hat mich damals, glaube ich, das war 2010 oder so, da angesprochen, ob mich das nicht interessierte. Und dann fand ich immer diese Konstellation, wie diesem Kunstprojekt der weiße Strich, also auf die Mauer einen Strich zu ziehen und der tragischen Verhaftung eines der fünf, das hatte so einen Anfang und ein Ende. Und da fand es als Aktion gut, aber für den ganzen Film war es mir sozusagen zu wenig. Also was man da jetzt so, also auch gleichzeitig ist es sehr retrospektiv, wenn man sich denn da so die ganze Zeit nur im Jahr 86 bewegt.
Genau, also diese Kunstaktion wird ja auch erst so wirklich im letzten Teil des Films wirklich in Gänze erzählt und wie die abgelaufen ist. Mhm. Der Großteil des Films dreht sich tatsächlich um die Protagonisten, bevor sie quasi nach Berlin gekommen sind und ja, auch diese tragische Geschichte zwischen den beiden Brüdern.
Mhm. Naja, und dann, als ich dann sozusagen diese Recherchen dazu begann, dann lernte ich ja die Einzelnen kennen und als dann bei Jürgen auftaucht und der anfangs so ein bisschen abwehrend und dann kam es doch zustande, dass wir drehen wurden. Er war dann auch sehr offen, was mich dann anfangs sehr überrascht hat, weil ich dachte, er wird da mehr mauern und so. So war die, da fand ich es dann spannend, da wusste ich, da ist irgendwie sozusagen diese Konstellation, also auch dieses davor mitzuerzählen, war mir, also dieser ganze Weimar-Hintergrund und so, und da gibt es ja so ein paar kleine Episoden, wo man das so vielleicht ein bisschen exemplarisch so miterleben kann, dass es jetzt nicht nur irgendwie alles grau und dass da sozusagen so eine auch erlebte Jugend dahinter steht, ja, die natürlich dann in der durch Rebellion natürlich auch die Konsequenzen erlebt hat und so. Und das wollte ich natürlich da mit erzählen, nicht nur den Fakt, um vielleicht auch so ein anderes Bild zu liefern, weil es gibt ja diese Filme wie Das Leben der Anderen, die ich unerträglich finde, sozusagen, als DDR-Film-Etablierung sich so festgesetzt haben. Inzwischen ist das ein Film, den irgendwie, glaube ich, jeder Schüler gesehen hat, so wie wir damals Ernst Thälmann, so in seiner Klasse. Also so absurd ist es ja inzwischen, dass der damalige Berliner Schulsenator hat ja die Berliner Schuljugend durch diesen Film getrieben. Und ich finde den Film, so wie Henry Hübchen das mal sehr richtig in der NDR-Talkshow gesagt hat, eine Schmunzette und habe natürlich als Filmemacher auch den Anspruch, dem was entgegenzusetzen und das möglichst auch authentisch und nicht in so einer fiktiven Form, die er da gewählt hat.
Können Sie das an zwei Punkten festmachen, was am Leben der anderen jetzt Sie stört in der Hinsicht? Also
mich stört das Klischee an DDR, wo sozusagen jede Tapete und jeder Türgriff braun ist. Ich habe gesehen in dem Film, die sozusagen aus der Zeit spielen sollen, Einrichtungen, die ich sozusagen so nicht erinnere. Also ich bin 1958 geboren, ich traue mir da nie einen Überblick zu.
Ja.
So. Dann störte mich sozusagen konkret an dem Film, weil es einfach nicht nur dramaturgisch idiotisch ist, sondern auch sozusagen in keinster Weise mit Wahrhaftigkeit zu tun hat, die der Regisseur immer so postuliert verkündet hat, dass nämlich diese Konstellation, die der Film erzählt, dass ein bekanntes Künstlerpaar, der Film spielt in den 80er Jahren, sozusagen da diese Konflikte gerät. Also diese bekannten Künstlerpaare aus der Zeit, die ich kenne, und das sind fast alle, die haben Reisepass gehabt zu der Zeit. Die haben diese Art von Sorge nicht mehr gehabt, ab einem bestimmten Level von sag mal, Wertigkeit und also das ist sozusagen mit Biermann-Ausbildung ab 76 ein schleichender Prozess gewesen und ich habe selbst Kollegen in meinem Studio gehabt, die natürlich ihren Reisepass hatten und am Montag dann aus West-Berlin zur Parteiversammlung erschienen sind. Also insofern ist die Geschichte an dem Punkt aber so gnadenlos falsch und richtig dann auch schlecht recherchiert, muss man sagen. Das sind die Klischees, die mich daran stören.
Und glauben Sie, dass das, also wenn jetzt da die Schüler so einen Film sehen, dass dann nicht eher auch so ein Eindruck oder so ein Gefühl vielleicht erstmal für dieses Land hauptsächlich transportiert werden soll? Oder ist dann eigentlich schon die Gefahr da aus Ihrer Sicht, dass die...
Nee, ist noch absurder. Ich habe damals, als dieser Film ins Kino kam, Das Leben der Anderen, hat eben Herr Böger, der damalige Schulsenator in Berlin, die Schuljugend da reingetrieben. Mhm. Und dann gab es auf dem Deutschlandfunk eine Podiumssendung, wo sozusagen nach einer solchen Vorführung dann Erwachsene mit den Schülern über den Film reden sollten. Und dieses Gespräch ist im Rundfunk gelaufen. Man findet es sicherlich noch im Archiv und man merkt, es kommt nicht in Gang. Und dann werden die Schüler immer ermuntert, sich doch zu verhalten. Und da steht ein Mädchen auf und sagt, dass sie bisher überhaupt noch nicht gehört hat und gar nicht wusste, dass Stasi-Offiziere so menschliche Züge haben konnten. So, dann wird die abgewürgt. Peinliches Räuspern und dann wird das nochmal erklärt. Mhm. Und dann wird der nächste Junge und der geht nochmal genauso in die Richtung und dann endet die Sendung plötzlich ganz schnell und das wird sozusagen, das ist sozusagen so mit so einem Effekt, ne, den ich irgendwie tragisch finde. Also es ist ein richtig gehendes
Missverständnis. Dass ein bisschen romantisiert wird.
Naja, nie so eine, also A, kann man ja daran ableiten, dass über die Zeit, also glaube ich, wenig in Schulen wirklich passiert, also an konkreten.
Ja, sicher, wenn es jetzt nur der Film wäre, dann wäre es
natürlich. Und wenn man das dann sozusagen über so einen Film dann versucht nachzuholen, wird es noch schlimmer. Und ich habe mal, also, um es ganz konkret von mir zu machen, mein Sohn, als er 14 war, hatte plötzlich kurz vor den Osterferien eine Projektwoche Deutschland, hieß das. Und er hat gesagt, was macht ihr denn da? Ja, Deutschland von 1933 bis 89. Da habe ich gesagt, in einer Woche. Und so. Und dann war die Woche rum und ich fahre mit ihm in die Osterferien und wir unterhalten uns im Auto. Ich sage, sag mal, was war denn da jetzt in dieser Projektwoche los? Und dann sagt er, naja, das stellen wir mal lieber Fragen, hat er dann gesagt. Und dann habe ich sozusagen aus diesem Zeitraum 33 bis 89, was ja enorm ist, nicht nur für einen 14-Jährigen, ihn gefragt und habe dann unter anderem gefragt, wer war der berühmteste DDR-Bürger? Und dachte, jetzt kommt irgendwie Sigmund Jähn oder Erich Honecker oder sowas. Und daraufhin sagte er Adolf Hitler und ich bin fast an den Baum gefahren. Und es war sozusagen das diffuse Ergebnis nach einer Woche sozusagen alles in einen Topf werfen. Und dann halt mit der Lehrerin gesprochen, habe gesagt, ich habe da irgendwie meine Frage, ja, wie sie hat ja sozusagen als Lehrerin den unglaublichen Vorteil, dass sie bestimmten Stoff sozusagen vermitteln muss, aber wie sie das macht, obliegt ihr selbst. Das ist ein großer Freiraum, wo man ja sozusagen, wenn man sowas vorhat, wunderbar arbeiten könnte, aber wie sie auf die Idee kommen kann, sozusagen deutsche Geschichte von 33 bis 89 für 14-Jährige in eine Woche zu packen. Sagt sie, mehr Zeit wäre dafür nicht. Zack.
Ach, das war die ganze Beschäftigung
das war mit dieser
ganzen Zeit?
Das war ja, ja. Okay. So, das und naja.
Finden Sie denn die mediale Vermittlung jetzt von, bleiben wir ruhig mal bei der DDR, mal abgesehen von dem Leben der Anderen, aber jetzt auch, was jetzt so an Dokumentarfilmen, an Fernsehdokumentationen, an Spielfilmen kommt, den Themen angemessen oder müsste da eigentlich noch mehr passieren? Also wir haben es ja 25 Jahre nach Mauerfall. Weißen See ist zum Beispiel gerade ganz großer Erfolg noch. Aber müsste eigentlich jetzt auch mehr so auf einer, also nicht fiktiven Auseinandersetzung noch passieren? Außerhalb jetzt von, wir erinnern uns an die schönsten Osthits oder
so. Ja, ich glaube, es gibt ja selbst Topfdeckel der DDR sind schon verfilmt oder ich weiß nicht. Es gibt ja eigentlich kaum noch einen Bereich, der irgendwie nicht irgendwie so plakativ abgedeckt ist. Aber es gibt eben aus meiner Sicht da nur wenig wirklich Gutes dabei. Ja? Und ich kenne es so durch eigene Dreherfahrungen, dass natürlich eine Frage, eine nach wie vor eine sehr spannende ist. Also, dass man, wenn man sich mit Struktur und mit Funktionsträgern und so beschäftigt, dann macht man das Erlebnis, dass jetzt sozusagen mit der Wende, das ist natürlich historisch fast tragisch zu nennen, gleichzeitig war es auch sehr bequem, ist eine bestimmte Generation von Funktionsträgern, die sozusagen jahrzehntelang in der DDR das Sagen hatten, in Rente gegangen. Also so bei den bewaffneten Organen kann man es am besten ablesen. Die sind sozusagen nie wieder zu dem, was sie gemacht haben oder was sie verantwortet haben oder vertreten haben, befragt worden. Die sind sozusagen irgendwo so verkümmern in so einer Ecke. Die meisten reden auch nicht mehr aus Verbitterung, weil sie sowieso erleben, dass ihr ganzes Lebenswerk in Frage gestellt wird und sich dafür rechtfertigen sollen. Und damit hat man aber so einen Diskurs abgeschnitten. Also es gibt sozusagen zu diesen Themen sozusagen kaum noch was Wahrhaftiges. Also wenn, dann treten so eine Verbände in Hohenschönhausen bei Hubertus Knabe auf, wenn der Veranstaltungen macht, dann tauchen die da auf und versuchen das Wort irgendwie an sich zu bringen und so. Aber es gibt sozusagen, also A, nur wenige, die wirklich dann darüber reden wollen, die wirklich Funktionsträger waren. Und es gibt auch nicht das Interesse für die, weil die sozusagen so von vornherein, weil sie Funktionsträger waren, ja diskreditiert sind. Und da ist ein Riesenloch und damit sind ganz viele Themen völlig unbearbeitet.
Sie versuchen es ja auch in Ihrem Film. Sie konfrontieren ja dann den Stasi-Bezirksmann in der Gartenkolonie. Der dann aber auch abblockt und seine Frau dann auch nochmal sagt, das muss jetzt mal gut sein nach all der Zeit. Genau. Und da hat man dann eigentlich, also haben Sie erstmal keine Handhabe, aber die Gesellschaft hat in dem Moment aber auch keine Handhabe, den irgendwie nochmal wirklich zur Rede zu stellen.
Ja, ich habe mal so eine Diskussion über das Goethe-Institut gehabt zu dem Film und da saßen sozusagen Vertreter aus Goethe-Instituten aus der ganzen Welt. Und dann hat der Moderator sozusagen die Frage aufgemacht, hat gesagt, ja, John, wie war das denn bei euch in Johannesburg mit den Wahrheitsfindungskommissionen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist dann irgendwann eingeschlafen und ist sozusagen so zum Populismus gewichen und das hat man dann so, aber eigentlich ist damit nichts wirklich substanziell geklärt worden. Und dann war eine Frau aus Georgien da und die hat gesagt, bei uns war es ganz einfach, sozusagen mit der Wende sind alle Archive angezündet worden und damit sind sozusagen die Dokumente der Schuld irgendwie getilgt. Und ein bisschen ähnlich ist es hier eigentlich auch, obwohl es eine Stasi-Unterlagenbehörde gibt und so weiter, aber es gibt eine ganze Reihe von standardisierten Klischees, wenn es um DDR geht, und es gibt sozusagen nicht das Feld von wirklicher Auseinandersetzung. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch erst noch mehr Zeit vergehen muss, um das überhaupt zu bewusst, während die entscheidenden Leute nicht mehr leben, die man dazu noch hören könnte oder befragen könnte.
Ich habe gestern mit zwei Redakteuren gesprochen von der Gerbergasse 18, das ist Thüringer Vierteljahrszeitschrift zur Geschichte. Und wir sind auch auf das Thema gekommen, den Begriff friedliche Revolution, so passend oder unpassend er jetzt auch sein mag. Und sind auch irgendwie auf die Theorie gekommen, dass diese friedliche Revolution im Gegensatz zu einer, will ich nicht sagen blutigen Revolution, aber vielleicht einer ein bisschen stärkeren, härteren Revolution, vielleicht dann auch vieles kaschiert hat, was vielleicht noch hätte aufgebrochen werden sollen. Dass man eben ja diesen Konsens dann eher gesucht hat, was jetzt vielleicht tatsächlich auch gut war, um diese beiden Teile Deutschlands wieder zu verbinden, aber jetzt natürlich mit einer Auseinandersetzung und den Tätern natürlich auch zugute kommt, den Tätern dann in dem Fall, wenn man dann halt wirklich immer nach Konsens strebt.
Ja, es gab ja die berühmten runden Tische und. Es waren ja so Versuche, aber das ja dann sozusagen mit Wiedervereinigung auch im Sande verlaufen und da gab es ja keine. Also ich will ja auch nicht das rumänische Beispiel irgendwie da propagieren, aber hätte schon, glaube ich, noch mehr Auseinandersetzung gebraucht und das. Aber in jede Richtung, also müsste man die Treuhand- und Abwicklungspolitik natürlich genauso damit reinziehen. Ja.
Werden Sie weiter in die Richtung auch Filme machen oder ist das Thema DDR jetzt erstmal abgeschlossen? Also das Thema Gerechtigkeit, sagen Sie, schwebt immer so ein bisschen über allem. Was ist denn so das nächste Projekt, an dem Sie gerade sitzen oder was vielleicht auch das übernächste in Planung ist?
Ne, ich mache gerade einen Film, der hat den leider schlechten Arbeitstitel Psycho-Raff mit Fragezeichen, was sozusagen eigentlich das Wichtigste an dem Titel ist. Und der beschäftigt sich mit den Vorgängen um das sozialistische Patientenkollektiv in Heidelberg. Da sind wir sozusagen im Westen Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Da gab es einen Arzt, der sich sozusagen aufgeschlossen der Antipsychiatriebewegung gegenüber zeigte und dann dadurch einen anderen Umgang mit Patienten pflegte und sehr beliebt war. Also weil er sozusagen auf Patienten zuging und die haben dann, sollte er entlassen werden, weil er in Konflikte an der Uni geriet. dann haben die Patienten das Rektorat besetzt und die Wiedereinstellung durchgesetzt. Und dann sollte dieser Arzt, Wolfgang Huber heißt er, die Patienten austherapieren und. Und daraus ist sozusagen eine kleine Bewegung geworden, weil es wurden immer mehr. Und da waren es 250, zum Schluss 500, die durch einen wahnsinnigen Außendruck, also in die, auch so natürlich in die Enge getrieben wurden und dann in die, in den Verdacht gerieten, mit der Roten Armee-Fraktion zu fraternisieren und dann möglicherweise ganz praktische Unterstützung zu leisten oder sich so zu radikalisieren, dass sie selbst einen Umsturz planen und so. Und dann ist dieser Arzt, seine Frau und noch ein, wie sagt man, Patient will ich jetzt nicht sagen,
Bewohner,
Mitstreiter, okay, also, verhaftet worden und also das Ehepaar hat 4,5 Jahre dann dafür im Knast gesessen, wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und, obwohl das sozusagen nie zu irgendwelchen Straftaten kam, ja, so. Und damit bin ich jetzt sozusagen diesen Teil bundesrepublikanischer Geschichte beschäftigt, was sehr erhellend ist, weil ich plötzlich auch Unterlagen in die Finger bekomme, die ich so nicht vermutet hätte, so in der, sagen wir auch, polizeilichen oder juristischen Restriktionen und so weiter. Das ist schon sehr spannend. Und merke, dass jetzt so bestimmte Teile dieses Traumas, was es ja nach wie vor ist, so wenn es um RAF geht, also offenbar als Phantomschmerz so groß ist, dass man bestimmte Bereiche dabei nach wie vor nicht erzählen darf, kann, weil man an die Materialien nicht kommt, weil sie gesperrt sind und. Und da ist, glaube ich, noch ein sehr großes Terrain dessen, was man da, dann hängt natürlich das Thema Berufsverbote mit dran und so weiter. Damit beschäftige ich mich gerade mit diesem Stoff.
Und der ist dann geplant für 2017?
Na, ich denke, nächstes Jahr bin ich fertig damit, ja.
Wenn man jetzt die vorangegangenen Filme noch irgendwie sehen möchte, wo hat man denn da die besten Chancen? Also mal angefangen jetzt von diesem Leipzig im Herbst.
Na, es gibt die es gibt so eine schöne DVD-Box, die Absolut Medien eröffnet, herausgebracht hat. Zeitzustände heißt die. Da sind sozusagen, glaube ich, 13 Filme von mir drauf.
Okay, und die ist überall.
Die findet man bei Absolut Medien auf der Webseite, die findet man bei Amazon, bei ausgewählten Buchhändlern und so. Also, oder auch in Bibliotheken natürlich.
Okay, dann vielleicht zum Abschluss noch Frage, wenn jetzt jemand heute Dokumentarfilmer werden möchte, sagen Sie ihm, mach das, Themen gibt es genug, oder sagen Sie ihm, mach lieber was Anständiges? Was Ihre Eltern wahrscheinlich dann damals gerade andersrum gesagt haben, wo Sie Handwerker geworden sind, haben Sie wahrscheinlich auch gesagt, mach doch lieber
das
was.
Das ist ein ganz toller Beruf, aber man darf nicht verkennen, dass das dann... Das macht sehr viel Arbeit. Also da ist sozusagen so schneller Erfolg nicht zu holen. Das macht man wahrscheinlich mit Werbefilm eher. Da muss man also auch eine Ader dafür haben, sich sozusagen diesen Prozessen, auch natürlich den Prozessen von Scheitern, die ja damit involviert sind, die muss man sich dann auch stellen wollen. Ja, das ist so ein, aber es gibt aus meiner Sicht keinen schöneren Beruf. Ja, so das.
Und hier in Ihrem kleinen Studio, Schneideraum, Produktionsbüro, also man merkt schon, dass Sie, ja, das wäre, glaube ich, in einem großen DEFA-Studio-Betrieb so nicht möglich, dass man wirklich so diese Freiheiten hat, die Themen zu bearbeiten, die man gerne möchte.
Ja, stimmt.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich, ja, dann lasse ich Sie auch zurück zur Arbeit an den Schneidebaum. Ja. Vielen Dank, Gerd Kroske, und Danke. Ja, wir hören uns nächstes Mal wieder bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Und jetzt bin ich's nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Gewinnspiel, das ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe von Gerd Kroske DVDs bekommen, die ich gerne verlosen würde. Und zwar sind das mehrere DVDs des Films Kehr aus wieder. Das ist der dritte Teil der Kehr aus Trilogie, wo es eben um die Straßenkehrer ging, die er erwähnt hat. Und davon verlose ich 20 Stück. Und um das zu tun, habe ich gedacht, mache ich ein kleines Preisrätsel über die nächsten 5 Folgen, denn ich suche einen Namen und wer diesen Namen hat, was damit passiert und wie man dann, wenn man diesen Namen herausgefunden hat, gewinnen kann, das sage ich dann in der 5. Folge, die dieses Jahr rauskommt. So, und um diesen Namen zu bilden, braucht ihr 5 Buchstaben und ihr erfahrt jetzt in dieser und den nächsten 4 Folgen jeweils einen Buchstaben und dann, wie ihr die richtig zusammensetzt und was ihr dann mit diesem Namen machen müsst. Und los geht's heute eben mit dem ersten Buchstaben. Den erfahrt ihr im Kapitel Demo Reel. Der Podcast ist ja aufgeteilt in mehrere Kapitel und im Kapitel Demo Reel gibt es den ersten Buchstaben herauszufinden. Und zwar müsst ihr herausfinden, wie der erste Film von Gerd Kroske hieß, den er zusammen mit Sebastian Richter und Andreas Vogt produziert hat. Und vom Titel dieses Filmes nehmt ihr den vierten Buchstaben. Den schreibt ihr auf und merkt ihn euch. In der nächsten Folge kommt dann der weitere Buchstabe und so weiter und so fort. Das war's erstmal von dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet viel Erkenntnisgewinn, wie immer, mit Staatsbürgerkunde und freue mich schon auf die nächste Folge, die auch hoffentlich nicht allzu spät im Januar noch erscheinen wird. Macht's gut und bis bald, euer Martin.